Guten Morgen, liebe Geschwister.
Guten Morgen.
Alle fern und nah, also die Zuhörer über die Medien, die technischen Möglichkeiten, möchte ich auch gerne mit einschließen. Ja, wir sind in der zweiten Halbzeit angekommen, für unsere Konferenz hier, unsere Freizeit. Und machen wir einfach weiter. Ich bedanke mich für alle die Brüder, die schon dran waren. Ich habe immer wieder irgendetwas mitgenommen oder viel mitgenommen, je nachdem, wie es in meinem Herz angekommen ist. Heute Morgen heißt, ja bitte, gerne. Ah, das ist besser, aber vom Fenster kommen wir auch zu Licht. Heute Morgen heißt das Thema die Siegel Gottes und die versiegelte Gemeinde. Ich habe in meinem Manuskript 7 Versiegelungen aufgeführt. 3 werde ich allerdings nicht bearbeiten, denn wir wollen ja nur eine Stunde oder ein bisschen mehr darf es ja auch sein, reden und sonst hören wir zum Schluss gar nicht mehr zu, weil es viel zu viel ist. Ich werde anfangen mit das versiegelte Böse und muss dann die versiegelten Sterne streichen. Die habe ich gestern Abend noch gestrichen, in meinem Herzen auch, ja, im Papier steht es immer noch, weil das einfach dann zu viel wird. Die versiegelte Braut bleibt weg und das versiegelte Prophetenwort bleibt weg. Aber dann kommt der versiegelte Jesus und das versiegelte Grab, ein kurzer Abschnitt, und dann zum Schluss 7. die versiegelte Gemeinde. Und da wollen wir nun gleich anfangen, das versiegelte Böse. Wir lesen zum ersten Mal von dem geheimnisvollen Bösen, ich meine das geheimnisvolle Böse in 2. Thessalonicher 2, Vers 7, wo es im Neuen Testament heißt, denn schon ist das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, da kann man auch mit Bosheit wiedergeben, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam. Und dann spricht die Bibel weiter von dem Menschen der Bosheit. In 2. Thessalonicher 2, Vers 9 steht Folgendes. Dessen Ankunft, das ist der sagen wir mal, der Wiederchrist, der Antichrist, dessen Ankunft nach der Wirksamkeit Satans ist, in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge und in allem Betrug der Ungerechtigkeit. Zur Ergänzung sei angemerkt, dass dieser Gesetzlose in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 als der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens bezeichnet wird. In Apostelgeschichte 13, Vers 10 trifft Paulus auf einen bösen Menschen. Mir ist immer dieses Kapitel Apostelgeschichte 13 so wichtig, denn da tritt zum ersten Mal Paulus mit einer großen Rede oder Predigt auf, die sehr viel Inhalt hat. Also weiter. In Apostelgeschichte 13, Vers 10 trifft Paulus auf einen bösen Menschen, den er wie folgt bezeichnet: O du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels. In Epheser 6, Vers 11 spricht er von den Listen des Teufels. Und schließlich schreibt Paulus in Epheser 6, Vers 12, dass unser Kampf nicht wieder Fleisch und Blut ist, sondern wieder die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern oder Bereichen. In Apostelgeschichte 13, Vers 10 haben wir gerade gelesen, dass jemand, der voll Bosheit ist, als ein Sohn des Teufels bezeichnet werden muss. Dann füge ich noch hinzu, die Ungerechtigkeit, das ist die satanische Bosheit und Altlist, so hat es Heinz Schumacher, ich denke, es in seinem Neuen Testament mal als Anmerkung geschrieben. Paulus nennt den Satanas, den Bösen, so in der Auflistung der Waffenrüstung in Epheser 6, Vers 16. Und Johannes noch dazu. Johannes schreibt in 1. Johannes 5, Vers 19, dass die ganze Welt, der ganze Kosmos in dem Bösen liegt. Das heißt, in der Beherrschung durch den Bösen. Zu den Bösen und der Bosheit und Ungerechtigkeit stellt uns die Bibel mehrere Modelle. Aber heute geht es um ein Modell vor. Es handelt sich um den Leviathan im Buche Hiob. Als Satan fiel, wandelte Gott seine Gestalt in Finsternis und sein Inneres versiegelte er. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Der Leviathan ist ein Bild auf Satan, wie wir in Jesaja 27, Vers 1 lesen können. Dort steht, an jenem Tag wird der Herr oder wird Jehova, wir sagen in der Zwischenzeit, wird Yahweh, an jedem Tag wird Yahweh mit seinem Schwerte, dem harten und großen und starken, heimsuchen den Leviathan, die flüchtige Schlange, Schlange ist wieder ein Bild auf Satan, und den Leviathan, die gewundene Schlange, und wird das Ungeheuer im Meer töten, welches im Meer ist. Das ist nicht der Leviathan, das ist der Behemoth, das ist ein Bild auf den Tod. Damit wissen wir nun endgültig, wer der Leviathan ist. Für die, die gerne Zahlensymbolik machen, ich habe es aufgeschrieben, aber nur von Hand, ich trage es Ihnen trotzdem vor. Leviathan hat den Zahlwert 496, das ist 2 mal 148 und 248 ist die Zahl für Abraham und das Ganze zusammen ist 16 mal 31. Ich würde das am liebsten so wiedergeben, Liebe, 16 und 31 Ehen, das ist Gott. Er ist eingebunden in die Liebe Gottes und so ist es auch. In Hiob 41 prahlt Gott geradezu über diesen Leviathan, jenen gewaltigen, aber gefallenen Engelfürsten, der an anderer Stelle als Glanzstern und Sohn der Morgenröte bezeichnet wird, Jesaja 14, Vers 12. Und dann beginnt Gott ab Hiob 41, Vers 3, wie ich schon erwähnte, über dieses gewaltige Geschöpf zu prahlen. Und das wollen wir jetzt lesen. Ich lese Ihnen das vor. Hiob 41, Vers 3. Nicht schweigen will ich von seinen Gliedern und von seiner Kraftfülle, von der Schönheit seines Baues. Wer deckte die Oberfläche seines Gewandes auf? In sein Doppelgebiss, wer dringt da hinein? Wer tat die Pforten seines Angesichtes auf? Der Kreis seiner Zähne ist ein Schrecken. Ein Stolz sind seine starken Schilder, nicht wahr, diese Hautschilder, nenne ich es mal, jedes einzelne verschlossen mit festem Siegel. Hier kommt das Siegel vor. Eines fügt sich ans andere und keine Luft dringt dazwischen. Stück an Stück hangen sie fest zusammen, greifen ineinander und trennen sich nicht. Sein Herz ist hart wie Stein, und hart wie ein unterer Mühlstein. Vor seinem Erheben fürchten sie Starke und vor Verzagtheit geraten sie außer sich. In diesem Kapitel lesen wir etwas von der Versiegelung des Bösen und jener Leviathan ist ein Modell dafür. Die Versiegelung seiner starken Schilder beschreibt die Versiegelung des Bösen. Erstaunlich auch, was in Vers 7 steht. Es dringt keine Luft dazwischen. Zwischen diese Schilder, die Körperplatten. Luft ist im Hebräischen dasselbe Wort wie Wind und Geist, Ruach. Das bedeutet, es dringt kein Geist Gottes dazwischen. Das Böse ist fest verschlossen in diesem Geschöpf. Auch der Schluss ist bedeutsam. In den Versen 24 und 25 lesen wir, dass auf der Erde ihm kein anderes Geschöpf gleich ist. Und das wissen wir alle aus der ganzen Heiligen Schrift. Und dass er ohne Furcht geschaffen worden ist. Ja, so ist es mit den Bösen. Er fürchtet sich nicht einmal vor dem lebendigen Gott. Im letzten Vers dieses Kapitels 41 im Buche Hiob, das ist Vers 25, heißt es nun, dass er alles Hohe ansieht. Das heißt, ihm furchtlos gegenübertritt, weil er selbst der König über alle wilden Tiere ist. Das ist die satanische Energie, die er besitzt. Die wilden Tiere sind hier nichts anderes als die Dämonen, die unter seiner Herrschaft stehen. Ergänzend sei noch erwähnt, ich habe es ja schon mal betont, dass auch sein Herz wie Stein ist. Das Herz ist nach meiner Auffassung bekanntlich die Steuerungszentrale des Geistes. Auch in seinem Herzen ist keine Möglichkeit zurzeit, dass der Geist Gottes in ihn hineinwirken kann. Das ist Satan und so kennen wir ihn aus der Schrift. Seit jener Versiegelung des Bösen gibt es das Geheimnis der Bosheit und das Geheimnis der Gesetzlosigkeit. Das Geschöpf, das sich keinem Gesetz Gottes unterordnen will. Niemand kam je mit diesem Geschöpf, mit dieser Gestalt der Bosheit in Berührung. Nur einzig und allein Jesus in seinem Erdenleben und dann vor allem auch am Kreuz. Als Satan fiel, hat Gott die Umkehrung jener Lichtsgestalt in Finsternis durchgeführt. Und das möchte ich Ihnen jetzt an einem Beispiel sagen. Sie haben ein wunderschönes Wohnzimmer. Sie haben noch die Schätze der Vorfahren darin aufbewahrt. Und da haben Sie noch ein schönes weißes Sofa gekauft. Und jetzt kommen die Enkel. Und die ziehen von den schönen Möbeln die Schlüssel ab. Habe jetzt gesagt, es kommt lange nur Enkel. Jetzt müssen wir die Schlüssel abziehen, verstecken. Und dann haben Sie ein schönes weißes Sofa. Und dann kommen die mit Ketchup und mit Nutella. Und was machen Sie jetzt? Sie machen das Licht aus und schließen zu. Versiegeln. Genau das hat Gott gemacht. Er hat der dagegen, der gefallen ist in Bosheit, hat er in Finsternis gemacht, hat er das Licht zu, Licht ausgeschaltet, er schafft auch die Finsternis, kommt nochmal dran und hat zugeschlossen. So, und seitdem ist Satanas das Geheimnis der Bosheit. Von ihm geht nunmehr eine negative Energie aus, die ganze Menschheit zu beherrschen versucht. Vor mehr als 20 Jahren haben die Sektenbeauftragten Haag in Bayern und Walter Schmid aus Stuttgart veröffentlicht, dass derjenige, der sich mit dem Bösen abgibt, Gefahr läuft, vom Bösen überlistet zu werden. Das haben die Sektenbeauftragten herausbekommen. Ob das heute noch so schlau sind, das weiß ich nicht. Wer je mit solchen Dingen zu tun hat, braucht die Rückendeckung einer betenden Gemeinde. Und jeder, der nicht dazu beauftragt ist, sollte von dem Bösen die Finger lassen. Man darf mit den Dämonen auch nicht reden. Streng verboten. Darauf warten Sie, einen Finger ausgestreckt und von uns und dann fassen Sie ihn. Ich könnte Ihnen dazu ein Beispiel erzählen, darf ich aber nicht wegen Bekanntschaft. Wer je mit solchen Dingen zu tun hat, braucht die Rückendeckung einer betenden Gemeinde. Und jeder, der nicht dazu beauftragt ist, sollte von dem Bösen die Finger lassen. Wir dürfen nicht Satanologie betreiben, sondern wir müssen Christologie betreiben. Aber Luther schon sagte, Satan ist der Satan Gottes. Das ist kein einziges Geschöpf, das ist richtig. Aber es ist ein Satan. Und wir sind überzeugt, dass Gott auch einmal mit ihm zurechtkommt. Gerade deshalb kann er über dieses Geschöpf, das einst so herrlich geschaffen war, so ungeheuerlich prahlen. Wir sollten auch nicht vergessen, was im Psalm 119, Vers 91 steht. Ihm, das ist dem lebendigen Gott, dient alles. Ja, im hebräischen Text steht sogar, ihm klafft alles. Für den, der ein bisschen gelernt hat, da steht ein Piel und ein Paar. Ja, auch Satan muss ihm dienen und sklaven für seine göttlichen Ziele. Gott hat auch das Böse eingebaut und in die Heilsgeschichte. Und gerade über das Böse und auch über den Tod kommt er zum Ziel. Nun hat mich der Name Leviathan beschäftigt. Was steht dahinter, hinter dem Wort Leviathan? Ich habe dazu den Kommentar von Hans-Jürg Bräumer zum Buche konsultiert und natürlich das Lexikon von Wilhelm Gesenius. Sie leiten das Wort von Livia ab, das bedeutet Kranz und Schmuck. Dieses Wort Livia allerdings stammt von der Wurzel Lava. Und diese bedeutet begleiten mit dem, oder in einer passiven Form sich anschließen. Da gibt es einen Stamm in Israel und der heißt Levi. Und der heißt auf Deutsch der Anhängliche. Auch wenn in Jesaja 27, Vers 1 jener Leviathan als die flüchtige Schlange und die gewundene Schlange bezeichnet wird, so ist meines Erachtens die allgemeine Übersetzung bei Herrn Schumacher und Namensbüchlein mit der sich windende und schlängelnde nicht vollständig. Ich übersetze den Begriff Leviathan konsequenterweise mit der Anhängliche. Jetzt wird auch die Übersetzung mit Kranz sinnvoll, denn ein Kranz schließt sich nun mal fest an den Körper an, beziehungsweise an das Haupt. Das ist eine Deutung und Übersetzung, die ganz weit aufs Ziel hinausreicht. Und wir wissen aus gewissen Bibelstellen, dass Gott, haben wir gestern, glaube ich, auch mal gehört, dass Gott am Anfang einer Sache schon das Ende verkündigt, das ist ja eine Stelle aus Jesaja. So auch hier, einmal wird der Satan, nachdem er zurechtgebracht worden ist, der Anhängliche an seinen Schöpfer sein. Das sind ganz einfach die Wege Gottes. Er wird damit fertig werden. Wenn Gott die Siegel des Leviathan bricht, und das gehört zum Siegel, zu dem Wort, Vortrag über Siegel dazu, dann dringt auf einmal sein Licht und sein Geist in das Innere dieses Geschöpfes. Und dann geht Gott das alles auf, was an Schönheit und Herrlichkeit in Satan war, bevor er gefallen war. Denken wir noch einmal an Jesaja 14, wo er Glanzstern genannt wird. All das Herrliche hat Gott mit dem Fall Satans verwandelt in Finsternis. Aber wenn die Siegel gebrochen werden, dann verwandelt sich alles wieder in ursprüngliche und größere Herrlichkeit. Und dann wird Gott auch wieder im Bilde gesprochen, das steinerne Herz herausnehmen. Auch da gibt es ja für Israel Bibelstellen, ich werde euer steinernes Herz herausnehmen und ein fleischernes Herz geben, damit der Geist Gottes dieses Herz belegen und berühren kann, nicht wahr? Hesekiel 36 und andere Stellen. Dazu gibt es noch ein ganz, ganz, ganz wunderbares Kapitel im Buche Jesaja. Es ist Jesaja 45, die Verse 1 bis 7. Da spricht Yahweh zu seinem Gesalbten zu Kores. Dieser war der König von Persien, als Babel erobert wurde. Und dieser hat auch den Befehl gegeben, dass Juda wieder in sein Land zurückkehren darf. In Jesaja 45, Vers 1 bis 7 heißt es nun: So spricht Yahweh zu seinem Gesalbten, zu Kores, dessen Rechte ich ergriffen habe, um Nationen vor ihm niederzuwerfen und damit ich die Lenden der Könige entgürte, um Pforten vor ihm aufzutun und damit verschlossene Türen nicht verschlossen bleiben. Nun, jetzt ist die Frage, welche Türen? Und ich werde vor dir herziehen, werde das Höckerichte eben machen, eherne Pforten werde ich zerbrechen und eiserne Riegel zerschlagen. Vers 3, Jesaja 45. Und ich werde dir verborgene Schätze der Finsternis und versteckte Reichtümer geben, auf dass du wissest, dass ich Yahweh bin, der dich bei deinem Namen gerufen hat, der Gott Israels, um Jakobs meines Knechtes. Und Israels meines auserwählten Willen rief ich dich bei deinem Namen. Ich gab dir den Beinamen, das bedeutet Ehrennamen. Ich gab dir einen Beinamen, einen Ehrennamen, und du kanntest mich nicht. Ich bin Yahweh, und sonst ist keiner außer mir, kein Gott. Ich gürte dich, und du kanntest mich nicht, auf dass man wisse vom Aufgang der Sonne und von ihrem Niedergang her, dass außer mir keiner ist. Ich bin Yahweh und sonst keiner, der ich das Licht bilde und die Finsternis schaffe, auch bei Leviathan und Satan. Den Frieden machen auch heute und das Unglück schaffe, auch heute. Ich, Yahweh, bin es, der dies alles wirkt. Das ist ein Wort. Er wird dem Kores, der Kores heißt er in der Bibel, die Schätze der Finsternis zeigen, auftun. Nicht? Wie heißt es da? Ich werde dir verborgene Schätze, das sind die eigentlich Schätze der Finsternis, steht der Fußnote, Gott sei Dank, und versteckte Reichtümer geben. Geben, auf das du wissest, dass ich Yahweh bin. Es bleibt unklar, wer dieser Koresh einmal sein wird. Vielleicht hebt ihn Gott diesen Koresh einfach in diese Position, so vermute ich. Wenn man seinen Namen ins Griechische übersetzt, dann heißt er Kyros. Und das bedeutet Herr, Kyrios. So wie auch Jesus im Neuen Testament Kyrios bezeichnet wird. Und vor diesem, können wir direkt zum Hebräischen, und vor diesem Koresh öffnet nun der Herr eherne Pforten und eherne Riegel. Und dann gibt er ihm die Schätze der Finsternis und versteckte Kostbarkeiten. Und ich habe es schon gesagt, ich möchte es wiederholen. In diesem Vers 7 steht dann auch, dass Yahweh die Finsternis schafft und das Licht bildet. Schaffen. Richtig schaffen. Die Finsternis schafft. Hier in diesem Text steht genau das, was durch die Entsiegelung des Leviathan geschehen wird. Die Finsternis mit allen ihren Schätzen, verborgenen Schätzen, tritt ans Licht und wird dann verwandelt in eine neue Herrlichkeit. Das ist Leviathan. Das ist die Versiegelung und dann die Entsiegelung. Nun darf ich zurückkehren mit kleinen Beispiel. Wenn dann die Engel wieder fort sind, dann schließen die Tür wieder auf und machen das Licht wieder an. Und ihre alten Schätze mit dem weißen Sofa werden wieder sichtbar. Und so ist dann auch beim Leviathan. Gott bringt den einfach zurück und bildet wieder das Licht neu an diesem Geschöpf. Aber schon unsere Brüder haben ein Beispiel gebracht, ein Text aus dem Richtbuch Richter, das ich mehrfach bei Ihnen gehört oder gelesen habe. Und das ist auch sehr aufschlussreich. Dazu gibt es noch, wie gesagt, ein aufschlussreiches Kapitel im Buche Richter. Es handelt sich um das Rätsel des Simson. Damals hat Simson einen Löwen getötet. Und dann kehrte er nach einiger Zeit zurück nach Timna. Da hat er nämlich eine Frau geliebt oder anfangen zu lieben, dem Wohnort seiner zukünftigen Frau, bog auf dem Weg dorthin ab, um das Aas oder besser das Gerippe des Löwen, den er einmal getötet hatte, zu besehen. Und siehe, ein Bienenschwarm war in dem Körper des Löwen und Honig. Und das lesen wir in Richter 14, Vers 8. Und nunmehr gibt er den Freunden seiner Braut, wohl bei der Hochzeit, ein Rätsel auf und es lautet Richter 14, Vers 14. Aus dem Fresser kam Fraß und aus dem Starken oder auch dem Grausamen kam Honig, kam Süßigkeit. Das ist genau das, was einmal mit Satan geschehen wird, der brüllende Löwe. Aus dem Grausamen, dem brüllenden Löwen, wird eines Tages Honig kommen, wird eines Tages Süßigkeit kommen. Das ist das Wort Gottes, das die Augen erhält und dem Munde Süßigkeit verleiht. In Nehemia 13, 2 und 5. Mose 23, Vers 5 steht, dass Gott den Fluch in Segen wandelt. Das wird er auch einmal in der Zukunft tun, dass er allen Fluch in Segen verwandeln wird und auch allen Fluch der Finsternis in Licht. Und das dürfen wir von Herzen glauben, dass es so sein wird. Ich möchte Ihnen noch, steht nicht in meinem Manuskript, etwas dazu sagen. Der Zahlwert für Messias im hebräischen Mashiach ist 358. Und der Zahlwert für Nachash, Schlange, ist auch 358. Da sehen wir, wie eng die Identität zwischen Jesus, dem Sohn Gottes, und dem geschaffenen Finsternisengel Satan ist. Er saß als Sünde huckepackt am Kreuz auf ihm. Und Jesus hat auch seine Sünde am Kreuz getragen. Nun machen wir einen Sprung und gehen zu dem versiegelten Jesus. Hat jemals schon mal jemand das gelesen, dass Jesus versiegelt sei? Ich war ganz überrascht. Aber steht da. Johannes 6, Vers 27. Der ganze Vers lautet: Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott versiegelt. Oh, Jesus ist versiegelt. Auch Jesus wurde versiegelt. Er wurde von Gott, dem Vater, versiegelt. Und warum? Und Christus konnte nur erkannt werden, darum geht es. Nur erkannt worden, wenn Gott, der Vater, die Erkenntnis dazu geschenkt hat. Und so war es im Erdenleben Jesu. Nicht jeder konnte ihn erkennen. Da gibt es erstaunliche Schriftworte. Wir lesen in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und als nur der Vater. Noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn. Und wenn irgend der Sohn ihm den Vater offenbaren will. Da muss als der Sohn den Vater offenbaren, dann offenbart er nicht jedem, sondern nur dem er will. An dieser Stelle ist es nur der Vater, der den Sohn erkannt hat. In Lukas 10, 22 steht dasselbe noch einmal. Das Wort steht aber in Johannes 6, Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater, der mich gesandt hat, ihn ziehe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Wer also Jesus erkennen darf, der muss vom Vater gezogen werden. Er muss vom Vater gezogen werden. Anders geht es nicht. Und dazu muss natürlich der Glaube kommen. Ja, das ist ein Werk Gottes. Wir meinen, wir glauben von uns aus, gilt auch für die Gemeinde. Nein, nein, nein. Da steht in Johannes 6, Vers 29 was anderes. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubet, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, auch in uns. Doch wer hat geglaubt? Vor seiner Kreuzigung waren es nur wenige. Da lesen wir in Johannes 12, 38, und das ist ein Zitat aus dem berühmten Kapitel Jesaja 53, dort Vers 1, auf dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, welcher sprach: Herr, wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn offenbar? Ich will trotzdem das auch noch sagen. Es haben auch mehrere in Israel geglaubt von den Obersten, aber sie haben es versteckt um der Pharisäer willen, ja. Aber öffentlich geglaubt haben nur wenige. Diese Stelle von den Pharisäern und den Obersten steht in Johannes 12, Vers 42. Aber nach der Auferstehung waren die Verhältnisse anders. Da durften die Apostel hinausgehen und den Sieg Jesu verkündigen. Sein Leiden, auch sein Todesleiden, seine Auferstehung und seine Himmelfahrt. Und deshalb heißt es auch in der Apostelgeschichte, dass viele hinzugetan wurden zu der jungen jüdischen Glaubensgemeinschaft. Und es wurden viele, viele Jünger gewonnen. Doch dann wurde Israel beiseite gesetzt. Und die Gemeinde wurde herausgerufen. Der Gemeinde gegenüber gilt diese Versiegelung nicht mehr. Überhaupt alle Versiegelungen sind gegenüber der Gemeinde aufgehoben. Ich habe das gestern Morgen so beglückend gefunden, dass mir so ins Herz gegangen, ob der Redner gemerkt hat oder nicht, weiß ich nicht. Also, der Vater gibt alles, was er besitzt, auch an innerem Wissen, an den Sohn. Und der Sohn gibt es an die Söhne. Wir sind in der direkten Verbindung mit dem Vater durch Paulus, dadurch Paulus' Botschaft wird uns das bekannt gemacht. Was unglaublich Gewaltiges, dass wir voll angeschlossen sind an die Lebensquelle Vater, Sohn im Heiligen Geist. Ganz gewaltig. Also, der Gemeinde gegenüber, allerdings in irdenen Gefäßen als Angel. Das muss ich dazu sagen. Wir haben noch nicht alles. Die Gemeinde, der Gemeinde gegenüber gibt die Versiegelung nicht mehr, überhaupt nicht mehr. Zu dem ganzen Geschehen um Jesus steht in 1. Korinther 2, Vers 6 bis 16 entscheidend. Wir haben das mehrfach gehört in diesen Tagen von der Tiefe Gottes und was dort alles steht. Jeder darf es selbst studieren. Dieses ganze geheimnisvolle Geschehen um Jesus fasst Paulus in 1. Korinther 2, Vers 10 wie folgt zusammen. Uns aber hat Gott es geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist Gottes erforscht alles, oder der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Dazu gehört auch Galater 1,15. Als aber Gott, der mich von meiner Mutterleibe an abgesondert und durch seine Gnade berufen hat, wohlgefiel. Gott hat's gemacht, dass wir uns gleich miteinander, dass wir das ganz verstehen. Gott hat es gemacht. Also, und durch seine Gnade berufen hat, als ihm wohlgefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, auf dass ich ihn unter den Nationen verkündigte, ging ich alsbald nicht mit Fleisch und Blut zu raten und ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel gewesen sind oder waren, sondern ich ging fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Das ist da die bekannte paulinische Stelle, die Gemeindestelle, dass dem Paulus diese ganze Offenbarung gegeben worden ist, nicht in Jerusalem, sondern in Arabien, in der Wüste. Wer immer zum Leibe Christi gehört, der erfährt auf irgendeine Weise denselben Vorgang, den Paulus dort in der Wüste oder in Arabien erlebt hat. Gott offenbart seinen Sohn in uns. Und deshalb kann auch Paulus schreiben, dass Christus in uns wohnt und wir in ihm, dass wir heute schon mit ihm leben dürfen und dass unser Leben durch Christus geführt und geleitet wird. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Dieses Wort aus Galater 2, Vers 20 darf man immer wieder mit Staunen erwähnen. Es ist eines meiner Grunderlebnisse meines Glaubenslebens, dieses Wort. Galater 2, Vers 20. Was wird es einmal sein, wenn Christus seiner ganzen Schöpfung offenbar wird und sie erkennt, was das Geheimnis Christi in Wirklichkeit darstellt? Wie erwähnt, ist uns heute schon dieses Geheimnis offenbart worden und dazu die Stelle Epheser 3, 3 bis 5 auch in diesen Tagen mehrfach erwähnt, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, worin ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Sie durften es mitwissen, auch wenn der Petrus schreibt, bei unserem lieben Paulus war es einiges schwer zu verstehen. Noch einmal schreibt Paulus darüber in Kolosser 4, Vers 3, wo er formuliert, und betet auch für mich, auf dass uns Gott eine Tür des Wortes auftue, um das Geheimnis des Christus zu reden, um dessen Willen ich gebunden bin, auf dass ich es offenbare, wie ich reden soll. Nicht wahr? Da geht es auf einmal, geht es um den Mund als eine Tür des Wortes, die Gott auftun soll. Und zum anderen geht es um eine Tür des Herzens bei den anderen, dass Gott diese Tür öffnet, dass das Evangelium hineindringt. Aber auch dann muss uns noch die Worte in den Mund legen, damit ich rede, wie ich reden soll. Das geht uns allen auch so, die wir von Jesus reden. Ja, das ist unter anderem unsere Aufgabe heute, dass wir das Geheimnis Christi verkündigen, indem wir Menschen zur Gemeinde hinzuführen, das heißt zum Leib Christi. Denn Jesus ist das Haupt und die Gemeinde der Leib Christi, das ist der wesentliche Inhalt des Geheimnisses Christi. Auch was ich jetzt sage, wurde schon einmal in der zweiten Teil gesagt. Ich schließe diesen Abschnitt mit Offenbarung 1, Vers 7. Siehe, er kommt mit den Wolken. Und jedes Auge wird ihn, Jesus, sehen, auch die ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Man kann auch übersetzen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Das ist der Beginn der Selbstoffenbarung Jesu. Stück für Stück wird sich nun das Geheimnis Jesu an Israel oder für Israel offenbart und dann den Nationen und dann der unsichtbaren Welt. Mit seiner Wiederkunft wird, siehe, er kommt mit den Wolken, wird sein Geheimnis nach und nach und nach enthüllt. Das ist Entsiegelung. Was Gott versiegelt hat, dass nur ganz gewisse Leute, die Erwählte, das mitkriegen und verstehen, wird jetzt der ganzen Schöpfung enthüllt. Auf der unsichtbaren Welt können wir heute schon die mannigfaltige Weisheit Gottes verkündigen, was Paulus in Epheser 3, Vers 10 wie folgt ausdrückt, auch mehrfach gehört. Auf das jetzt den Fürsten, jetzt, heute, den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das dürfen wir heute schon verkündigen. Die mannigfaltige Weisheit Gottes. Und dazu muss man einfach in der Schrift studieren, damit dann diese Weisheit bewusst wird. Weisheit Gottes nach dem Vorsatz der Zeit, also, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Epheser 3, Vers 11, diese wunderbare Stelle, die Gemeinde uns so tief berührt. Jetzt kommt das Grab Jesu. Auf Aufforderung der hohen Priester und Pharisäer, Matthäus 27, 62, wurde das Grab Jesu versiegelt. Wir lesen in Matthäus 27, Vers 66. Sie aber gingen hin und sicherten, nachdem sie den Stein versiegelt hatten, das Grab mit der Wache. Da könnte man sagen, da haben ja die Menschen ein Siegel angebracht. Stimmt natürlich auch. Aber für mich ist das auch ein Bild darauf, dass Gott der Vater das Grab des Sohnes versiegelt hat. Und auch seinen Aufenthalt im Totenreich. Niemand konnte in dieses Geschehen eingreifen. Das ist der Akt der Versiegelung durch Gott. Aber danach gab es auch die Entsiegelung. Und das war nun wirklich eine Sache Gottes. Denn als Jesus aus den Toten auferstand, musste ein Engel, und davon gehe ich aus, den Stein wegrollen. Keine Menschen, der Engel hat es gemacht. Wegrollen. Und damit das Siegel brechen. Erinnern wir uns an Markus 16, 1 bis 4. Und als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala und die Maria des Jakobus, Frau oder wer es immer sein mag, und Salome Balsam, um hinzugehen, um ihn zu salben. Und sehr früh am ersten Tag der Woche kamen sie zur Gruft, als die Sonne aufgegangen war, und sie sagten zueinander, wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und wie sie aufblickten, sahen sie, dass der Stein fortgewälzt war. Er war nämlich sehr groß. Und sie gingen in die Gruft hinein. Auch das ist ein Werk Gottes. Die Entsiegelung des Grabes und nach der Auferstehung und Himmelfahrt dann auch die Entsiegelung dessen, wer Jesus ist. Nunmehr ist jede Versiegelung Jesu aufgehoben. Stück für Stück offenbart er sich denen, die ihn lieben. Ganz wichtig, 1. Korinther 2, Vers 9, auch mehrfach gehört. Er offenbart sich denen, die ihn lieben. Ich zitiere diese Stelle noch einmal, wo von der Offenbarung von Gottes Sohn geschrieben steht, in Anlehnung an Jesaja 64, 3. Das ist ein Zitat aus dieser Stelle hier an 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Und wir lieben ihn durch Jesus Christus. Und uns schenkt er diese Offenbarung Jesu und die Offenbarung dieser Geheimnisse. Deshalb sind wir hier und deshalb haben wir schon so viel in diesen Tagen darüber gehört. Und heute wir, morgen Israel und eines Tages die ganze Schöpfung mit dem ganzen Heer des Himmels. So, und jetzt siebtens die Gemeinde. Und nun sind wir dran. An vier Stellen steht bei Paulus etwas über unsere Versiegelung. Es handelt sich dabei um die Stellen 2. Korinther 1, Vers 21 und 22, Epheser 1, Vers 13, Epheser 4, Vers 30, Epheser 4, 30 und 2. Timotheus 1, Vers 19. Ich lese Ihnen jetzt alle vier Stellen vor. 2. Korinther 1, Vers 22, 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Der uns aber mit euch befestigt in Christus und uns gesalbt hat, ist Gott, wieder Gott, Gott ist es. Der uns auch versiegelt hat und hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Zweite Stelle, Epheser 1, 13, auch genannt in diesen Tagen. Auf welchen, damit ist Christus gemeint, auf welchen auch ihr gehofft habt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Rettung, es hat uns gerettet, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung, richtig hören, hinhören, es ist der Heilige Geist der Verheißung, welcher das Unterpfand als das Angeld unseres Erbes ist, zur Erlösung oder vielleicht besser hier Einlösung des erworbenen Besitzes zum Preise seiner Herrlichkeit. Epheser 4, 30, die dritte Stelle. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Und nur noch 2. Timotheus 2, 19. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Geräte oder Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen wegreinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Jetzt fragen wir natürlich zuerst, was ist Versiegelung? Man versiegelt etwas Wertvolles, etwas, das unantastbar sein soll. Und genau das ist die Gemeinde Jesu in den Augen Gottes, angefochten und versucht, bedrängt und oft genug auch verfolgt, aber doch völlig in der Hand Gottes. Die entscheidende Begründung dazu gibt Paulus in Römer 8, in den berühmten Versen 33 bis 35, dort lesen wir, wer will Anklage gegen uns erheben? Wer will uns verdammen? Wer will uns von der Liebe Christi scheiden? Und dann folgt der unübertroffene Vers Römer 8, Vers 39. Weder Höhe, noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf mögen uns vermögen uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist Versiegelung. Das gilt für die versiegelte Gemeinde. Und nun will ich diese Stellen besprechen. Jetzt darf ich noch ein bisschen weitermachen. Ja, habe jetzt gerade angefangen. Also, wissen Sie. Wir sind zusammen in Christus, die erste Stelle. 2. Korinther 1, 21. Wir sind mit Paulus in Christus befestigt. Befestigt, das heißt festgeschraubt, sage ich mal. Ja, um ein modernes Wort zu nehmen. Da hat Gott für uns in Christus eine unlösbare Verbindung hergestellt. Nein, das ist nicht festgeschraubt, das ist festgeschweißt. Wir sind mit ihm in eine unlösbare Verbindung getreten. Wir können das nicht hoch genug einschätzen, dass die Gemeinde in Christus mit Christus fest verbunden ist. Das sollte uns Mut machen für unseren Dienst, konsequent unseren Weg zu gehen. Denn was mit Christus fest verbunden ist, das kann von niemand anderem herausgelöst werden. Zweiter Teil dieses Vers 21. Gott hat uns gesalbt. Salbung bedeutet Bevollmächtigung. Im Alten Testament wurden Könige, die hohen Priester und die Propheten gesalbt. Das war eine Bevollmächtigung. So hat auch uns der Vater bevollmächtigt gesalbt. Nicht, da heißt es oft nicht Salbung. Ich weiß, warte, die Salbung liegt heute schwer auf uns und dann rennen sie beinahe durch. Nein, Er hat uns gesalbt und damit bevollmächtigt, in der Kraft des Heiligen Geistes unseren Dienst zu tun. Und das Evangelium, wenn es aufgetragen ist, der Evangelist ist, die frohe Botschaft zu verkündigen. Aber nicht nur das, sondern auch die Geheimnisse Gottes zu offenbaren, wo man sie annehmen kann. Wir sind in Christus, in ihm verborgen. Ich möchte diesen Abschnitt jetzt kurz machen, damit ich etwas Zeit heraushole. Jesus in Psalm 45 wurde mit Freudenöl gesalbt. Nicht wahr? Über deine Genossen hinaus wurde es mit Freudenöl gesalbt. Und dieser Christus ist in uns. Und somit nehmen wir an dieser Salbung durch den Priester nach der Ordnung Melchisedeks, durch den Hohepriester Jesus teil. Auch das Freudenöl darf in uns wirksam sein. Und da steht in Hebräer 12, Vers 2, nicht, das ist eine Sache, die über den Melchisedek auch gesprochen worden ist, nach der Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und nun steht in Hebräer 12, Vers 2, wo geschrieben steht, dass wir auf Jesus hinschauen sollen, den Anfänger und Vollender des Glaubens, welcher der Schande nicht achtend für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldete. Sollte diese Freude nicht auch in uns wirksam sein dürfen, nicht wahr? Denken nur daran, dass wir das Evangelium, Euangelion, das ist die frohe Botschaft, verkündigen. Und was Paulus im Philipperbrief immer wieder sagt, freut euch. Das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem steht es geschrieben und wir dürfen das Wort für uns in Anspruch nehmen. Diese Bevollmächtigung und Salbung dürfen auch die von Jesus berufenen Brüder zur Auferbauung des Leibes Christi und zur Vollendung der Heiligen anwenden. Es handelt sich um die berühmte Stelle Epheser 4, Vers 11, um die Apostel, es gibt immer noch gewisse apostolische Gestalten, und die Propheten und uns in der Gemeinde, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sollten diese nicht auch gesalbt sein? Mindestens drückt das die Stelle 2. Korinther 1, Vers 21 und 22 aus. Und dann hat drittens aus dieser Stelle, 2. Korinther 1, 21 und 22, uns Gott versiegelt. Gott hat uns wertvoll und unantastbar gemacht. Wenn man an die vielen Märtyrer denkt, kann man das fast nicht glauben, aber es ist so. Versiegelung bedeutet auch hier, dass Gott das Geheimnis Christi in uns hineingelegt hat. Und nun die zweite Stelle. Epheser 1, Vers 13 und 14, zunächst Vers 14. Gott hat das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen hineingegeben. So steht es im biblischen Text. Ein Unterpfand ist ein Angeld. Wir haben heute ein Angeld auf die kommende Erlösung und auch auf die kommende Herrlichkeit. Und Gott wird eines Tages durch Jesus Christus dieses Angeld einlösen und umwandeln in vollkommene Herrlichkeit, in die Herrlichkeit Gottes des Vaters, in dem wir heute mit Christus zusammen verborgen sind. Kolosser 2, Vers 2 und 3. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist heute nur als Angeld erhältlich, aber eines Tages wird es voll eingelöst. Jetzt Vers 13, Epheser 1. Epheser 1, 13. Und nachdem wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium unserer Rettung geglaubt haben, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist nicht der verheißene Geist, sondern das ist der Geist der Verheißung. Ich sage Ihnen gleich, was das bedeutet. Das ist eine sehr bedeutsame Formulierung. Es steht dort nicht die Verheißung des Geistes, sondern der Geist der Verheißung. Und das bedeutet, dass es der Geist ist, der alle Verheißungen gegeben hat. Und wie wir nachher bei 2. Korinther 1,20 sehen werden, geht es bei der Gemeinde genau um diesen Geist, der Geist der Verheißung, also um die Verheißungen Gottes. Der Geist ist ein Geist der Kraft, den wir letztes Jahr in Deutorf, Markus, ein Geist der Liebe und ein Geist der Besonnenheit. Er ist, 2. Timotheus 1,7, er ist aber auch ein Geist der Verheißung, der alle Verheißungen gegeben hat, damit sie einmal eingelöst werden, nicht damit sie in der Luft hängen bleiben, und einmal ausgeführt werden und einmal vollendet werden. Und dazu ist die Gemeinde da. Man kann es ja fast nicht glauben, aber wir dürfen es verkündigen, weil es so in der Schrift steht. Da werden wir nachher noch darüber sprechen. Aber hier steht dann in Vers 14 noch einmal, dass dieser Geist uns gegeben wird, ist der Heilige Geist der Verheißung als Unterpfand unseres Erbes. Also den Geist der Verheißung, den wir heute besitzen, ist das Angeld oder das Unterpfand unseres Erbes, das wir einmal besitzen werden. Das bedeutet, dass das, was Gott uns als Erbteil zugemessen hat, durch den Heiligen Geist der Verheißung auch einmal eingelöst werden wird. Nun steht noch in Epheser 1,14 zur Erlösung des erworbenen Besitzes. Dort steht das berühmte Wort Apolytrosis, das man hier am besten mit Freilösung oder Einlösung übersetzt. Das bedeutet somit, dass uns das Unterpfand des Heiligen Geistes der Verheißung zur Freilösung des durch Christus erworbenen Besitzes gegeben ist. Jenes Erbteil in Christus, unserem Haupt. Und wenn das geschehen ist, dann haben sich auch die letzten Worte dieses Verses 14 erfüllt, dass wir endgültig zum Preise seiner Herrlichkeit da sein werden und da sein dürfen. Und dann ist die Gemeinde auch endgültig entsiegelt, weil sie mit Christus wiederkommt. Und dann werden alle Jesus sehen, die ihn durchstochen haben. Aber auch wir werden angestaunt werden über das, was Gott aus uns gemacht hat. So wird es auch mit Israel sein, was Gott aus diesem verfluchten, kann ich anders sagen, aus diesem verfluchten Volk einmal machen wird. So wie ein Fluch war unter den Völkern, wird auch ein Segen sein. Das ist die Bibelstelle dazu. Jetzt die dritte Stelle. Epheser 4, Vers 30. Ich zitiere noch einmal. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung oder Freilösung. Hier wird nun der Geist Gottes als der Heilige Geist Gottes genannt. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Es ist sein Geist, mit dem wir versiegelt worden sind und mit keinem anderen. Nun steht das mahnende Wort am Anfang. Und betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes. Ja, das ist ein schweres Schicksal der Gemeinde, dass sie oft genug den Geist Gottes betrübt hat. Auch ich, das kann man nur laut sagen, darf man laut sagen. Und euch wird es nicht viel anders gehen. Man könnte vieles dazu anführen, wodurch man den Geist Gottes betrüben kann. Wir legen aber heute einen solchen Katalog einfach zur Seite. Noch einmal steht das Wort Apolytrosis bei Paulus, und zwar in Römer 8, Vers 23. Dort geht es um den Tag unserer Freilösung, den Tag der Erlösung unseres Leibes. Jetzt steht hier auch das Wort Leib, die Freilösung, die Apolytrosis unseres Leibes, damit wird der Leib der Niedrigkeit umgewandelt in Herrlichkeit, und damit sind alle Bindungen in diesem Kosmos und an diesem Kosmos verschwunden. Noch die vierte Stelle. Und nur noch die vierte Stelle, 2. Timotheus 2, Vers 19. Eine Stelle, die mich je länger, je mehr fasziniert. Dort lesen wir noch einmal. Doch der feste Grund steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Der feste Grund Gottes hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Der Herr Jesus. Hier geht es um den Grund Gottes, geradezu um die Tiefen Gottes, von denen 1. Korinther 2 spricht, wir haben das vorhin vorgelesen. Und dort in der Tiefe Gottes, in dem Bereich seiner Barmherzigkeit und seiner Geheimnisse, seiner tiefsten Gedanken, dort hat er die Namen seiner Gemeinde, jedes einzelnen Gliedes des Leibes Christi hineingelegt als festes Siegel. Dort im Grunde Gottes sind unsere Namen wie ein Siegel festgehalten. Niemand kann uns aus der Hand Gottes reißen. Wir sind von Gott erwählt und versiegelt und mit unserem Namen genannt worden, den übrigens niemand anderes kennt. Aber das Siegel hat einen Namen. Der Herr kennt die Seinsinn. Das ist die Überschrift über diese Namen, die dort im Grunde Gottes hineingesiegelt worden sind. Und der Sohn kennt uns, das steht an dieser Stelle. Und wie auch Gott, der Vater selbst, in dessen Grund wir als Siegel eingepflanzt sind, sage ich einmal. Der Herr kennt jeden Einzelnen und jede Einzelne durch und durch besser als wir selbst. Und bei aller menschlichen Anfälligkeit hat er uns doch das Siegel aufgedrückt, dass er uns kennt, jedes Einzelne. Auch wenn irgendein Glied am Leibe Christi irgendwo verschollen, unbekannt lebt und stirbt oder verschollen ist und unbekannt stirbt, der Herr kennt jedes Einzelne. Sein Name und dem Glied von uns, sein Name ist fest eingebunden in den Grund Gottes. Tiefer oder anders oder größer, wie immer ich sagen will, kann es nicht gehen. Meines Erachtens, nun kommt meine Auslegung zum Teil 2. Meines Erachtens gilt der zweite Teil dieses Verses 19 nicht mehr der Gemeinde, sondern er gilt allgemein jedem Menschen. Und dort steht, jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Natürlich, wir zuerst, ja. Wie viele Menschen nennen den Namen des Herrn Jesus, den Namen des Herrn und rufen zu ihm. Wer dazu gehört, es gibt viele, die glauben an Jesus, aber brechen nicht durch zum lebendigen Glauben. Es gibt Millionen von diesen Menschen. Wer dazu gehört, der möge abstehen von der Ungerechtigkeit und den Weg der Gerechtigkeit und den geraden Weg gehen. Das ist meines Erachtens mit diesem Vers gemeint. Die allgemeine Menschheit sogar, die den Namen des Herrn anruft. Nun geht's auch weiter. Vers 20. In einem großen Hause aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn sich nun jemand von diesen reinigt, so wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich, dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. In dem großen Haus sehe ich die Christenheit, die gesamte Christenheit mit ihren Kirchen und Gemeinschaften. Dort gibt es irdene und hölzerne Gefäße zur Ehre und zur Unehre. Das Neue Testament kennt keine Kirchengeschichte. Es gibt keine Kirchengeschichte im Neuen Testament. Es gibt den Anfang der Gemeinde. Und dann, dass wir uns anständig verhalten sollen, ich sage das mal so ganz pauschal, und dann am Schluss, für den Schluss wieder, wenn wir uns vorbereiten auf die Wiederkunft Jesu, werde ich am Samstagmorgen etwas sagen, 2. Timotheus 4. Das Neue Testament kennt keine Kirchengeschichte. Hier, also kein Papst und kein Martin Luther. Mit 2. Timotheus 2, Vers 20 dürfte die allgemeine Christenheit gemeinsam sein. In der Gemeindezeit geht es vor allem um die Gemeinde. Um die geht es heute in den Augen Gottes. An diese richtet Paulus seine Briefe. Sie muss verellen und sie muss zubereitet werden. Darum geht es. Heute scheinen wir wie Lichter im Kosmos. Philipper 2, 16. Nur wir. Das ist eine ausreichende Begründung für diese Aussage, meine Aussage. Damit soll die Auflistung beendet werden. Wir sagen noch einmal, wir sind verziegelt. Wir tragen das Geheimnis Christi in uns. Wir sind beauftragt, die frohe Botschaft, das Evangelium weiterzugeben. In einem Punkt aber sind wir nicht versiegelt. Das muss noch gesagt werden. Dann höre ich aber auch bald auf. Sind wir nicht versiegelt worden, sondern sind offenbar. Und das lesen wir in 2. Korinther 3, Vers 2 und 3. Ihr seid unser Brief, eingeschrieben in unsere Herzen, gekannt und gelesen von allen Menschen, die ihr offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, angefertigt durch uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Jedes steinerne Herz wird einmal verwandelt in fleischernes oder dann zuerst ein eisernes und dann in silbernes. Also alle, die ein steinernes Herz haben, eine große Hoffnung. Aber wir haben heute ein fleischernes Herz und darauf, auf diese Tafeln des Herzens, ist dieser Brief, ist der Brief geschrieben, der Brief Christi, den wir sein sollen. Auch dieser Brief, genauso wie wir der Brief im Herzen des Apostels Paulus sind, soll von allen Menschen gelesen werden. Ein Brief Christi sein bedeutet, dass unser Leben und unser Lebensweg dastehen soll als ein Zeugnis für die Menschen, die uns lesen sollen und können, denen wir begegnen und die wissen, dass wir den Glauben Jesu in unserem Herzen tragen. Also dieser Brief Christi, man möchte manches Mal das den Briefumschlag zukleben, damit niemand sieht, was wir gemacht haben, der Brief Christi, nicht wahr? Es ist doch so. Aber wir sind trotzdem Kinder Gottes und trotzdem Leib Christi, auch wenn wir versagen. Auch hier muss ich fragen, wie steht dieser Brief Christi auf unseren Herzen und wie sieht er eigentlich aus? Ist er immer so gut sichtbar oder ist er getrübt oder ist er nicht geprägt von Worten vom Heiligen Geist? Es gäbe viele Ansätze, darüber nachzudenken. Doch lassen wir das. Jedenfalls sollten wir ein Brief sein, der von allen Menschen gelesen werden kann. Kehren wir noch einmal zurück zu Epheser 1, 13. Wir tragen in uns den Heiligen Geist der Verheißung, der Geist, der alle Verheißungen gegeben hat. Und auch hierzu wiederum ein Wort an die Gemeinde, eine gewaltige, kaum fassbare Verheißung. Wir lesen in 2. Korinther 1, Vers 20, am Anfang darauf hingewiesen. Und nun will ich es noch auch zu Ende führen. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind in ihm, das ist in Christus, ist das Ja und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. In vielen Übersetzungen wird dieses durch uns einfach weggelassen, ganz einfach, weil man nichts damit anfangen kann. Oder es wird eine Übersetzung versucht, die auf irgendeine Weise dieses durch uns sinnvoll einbaut, wie man meint. Hier steht jedoch ganz einfach, dass so viele der Verheißungen Gottes sind in ihm, in Christus, ist das ja. Und in ihm, in Christus, ist das Amen. Er wird alles am Ende bestätigen, wie wir auch durch das Amen ein Gebet bestätigen. Und dann steht weiter Gott zur Herrlichkeit durch uns. Und hier sehe ich mit vielen anderen, dass dieses durch uns auf die Gemeinde gesprochen ist, eben auf den Leib Christi. Gott wird einmal durch Christus, das Haupt, zusammen mit seinem Leib, alle Verheißungen hinausführen. Und deshalb ist uns auch der Heilige Geist der Verheißung gegeben worden. Wir werden durch die Kraft des Geistes und als Leib Christi diese Verheißungen hinausführen. Ich bin auf meiner letzten Seite, noch ein paar Minuten. Oft genug spielt bei den Übersetzern bei den Übersetzungen der Gedanke eine Rolle. Was nicht sein kann, das darf nicht sein. Auch dieses durch uns darf bei vielen nicht sein. Es kann nicht sein, deshalb darf es nicht sein. Was immer die Übersetzer sich bei diesem Vers gedacht haben mögen, hier ist in meinen Augen eine klare Aussage über Christus und seinen Leib gegeben worden. Und dieser Gedanke ist gar nicht so abwegig, denn wir lesen an anderen Stellen, zum Beispiel Römer 8, 19 folgendes. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und wer sind denn die Söhne Gottes? Das sind wir heute, lebendige Söhne Gottes. Mit diesen Söhnen Gottes ist die Gemeinde gemeint. Und dann fährt die Schrift in Vers 21 von Römer 8 fort, indem sie sagt, dass auch selbst die Schöpfung freigemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit, der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel Gottes. Die ganze Schöpfung soll einmal in die gleiche Herrlichkeit gebracht werden und die gleiche Freiheit gebracht werden, wie wir, die Kinder Gottes. Und damit sind wir die Vorhut auf eine zukünftige und kommende Erlösung der ganzen Schöpfung. Nun können wir nur noch mit Maria fragen, als sie vom Erzengel Gabriel besucht wurde. Wie soll das geschehen? Das geschieht dann, wenn die Gemeinde entsiegelt wird, wenn sie enthüllt wird, wenn sie vor aller Schöpfung sichtbar gemacht wird. Und dazu lesen wir den entscheidenden Vers in Kolosser 3, Vers 4. Wunderbarer Vers. Wenn Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Das geschieht bei der Wiederkunft Jesu auf dem Ölberg zur Aufrichtung seines messianischen Reiches. Dann geht unser zukünftiger Dienst los, nachdem wir zuvor vor dem Richterstuhl Christi offenbar geworden sind. 2. Korinther 5, Vers 10. Und Gott Rechenschaft abgelegt haben über unser Leben. Römer 14, Vers 10 und 12. Seien wir Gott dankbar für unsere Versiegelung, vor allem aber auch für unsere Entsiegelung, das heißt unsere Offenbarung vor der ganzen Welt als Geheiligte und Gereinigte und ohne Runzeln. Und danken wir auch für alle anderen Siegel, die einmal gebrochen werden, bis hin zu den Siegeln der Offenbarung, die nicht zum Thema gehören. Sie dienen nicht der ewigen Verdammnis, sondern dass die Menschheit und die ganze Schöpfung durch Leiden und durch Gericht in die Herrlichkeit Gottes geführt werden kann. Das möge der Herr schenken, sobald wie möglich. Amen. Wir beten. Herr Jesus, habe Dank, dass du das, was du vor aller Welt verborgen haben willst, durch Siegel verborgen hast. Und das hat zuerst dort der Vater an dir, den Sohn. Aber das ist die eine Seite, die viel größere Seite vielleicht, ist die Entsiegelung. Dass einmal deine Herrlichkeit geschaut werden kann. Dass einmal deine Verheißungen eingelöst werden können. Dass einmal das Böse verwandelt wird, der Fluch in Segen. Dass das Dunkle in Licht wird. Du schaffst die Finsternis, so schreibt das Wort. Aber du bildest auch das Licht. Licht schien aus der Dunkelheit. Und Leben kommt aus den Toten. Das sind die Geheimnisse Gottes. Und wir dürfen daran teilnehmen, uns freuen, dass diese Geheimnisse auch einmal in Herrlichkeit offenbart und vollendet werden. Ja, wir haben diesen Tagen viel gehört. Und segne einfach auch das Wort und segne uns auch noch den heutigen Tag. Schließe uns zusammen in deinen Frieden. Lass uns einfach merken. Gemeinde Jesu ist der Leib Christi. Gemeinde Gottes ist der Leib Christi. Und dafür habe einfach Dank. Und segne noch einmal diesen Tag und segne auch die Tage und Stunden, die noch vor uns sind. Und dich einfach anbeten, Vater, im Namen Jesu. Und dir danken. Amen. Amen.